Ja, ich hoffe, man kann mich einigermaßen hören. Gut, wunderbar. Das ist schon eine gute Voraussetzung. Ja, zunächst einmal herzliche Grüße nochmal aus Krefeld, aus der Buschstraße. Und ich freue mich, dass ich nochmal hier sein darf, auch wenn die Umstände, wie schon mehrfach angesprochen, ja nicht so ganz leicht sind. Tragen wir auch bei uns in der Gemeinde im Übrigen. Wir beten auch für euch, auch für die Situation. Nur, dass ihr auch wisst, dass wir da miteinander verbunden sind. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja, das Thema, es ist angeklungen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich bin gefragt worden. Ich wollte etwas zum Thema Nachfolge sagen, weil ich auch denke, dass das ein Thema ist, das jedenfalls irgendwie immer passt und das auch sehr unterschiedlich ist. Ich möchte einen Bibelvers voranstellen und versuchen, daran so ein Netz auszubreiten. Nachfolge ist ein vielschichtiges, hochindividuelles Thema. Und deswegen möchte ich versuchen, ein paar Grundlagen nochmal darüber so nachzudenken, was versteht die Bibel unter Nachfolge, was ist das eigentlich? Weil ich glaube, dass es sehr viele, sehr individuelle Vorstellungen dazu gibt. Und ja, was sagt eigentlich die Heilige Schrift, was sagt der Jesus dazu? Der Bibeltext steht im Lukas-Evangelium Kapitel 5, Vers 27 und 28. Ist ein ganz einfacher, kurzer Text. Und da steht der Jesus in der Mitte. Und er sagt, danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er, das ist der Levi, verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Das ist der Bibelvers. Das ist das Thema Nachfolge. Wir finden die Begebenheit noch an zwei anderen Stellen im Neuen Testament und wir wissen daraus, dass Levi auch Matthäus heißt und uns, glaube ich, aus der Bibel ganz gut vertraut ist. Und wenn man so über Nachfolge denkt, ich weiß nicht, ihr habt es ja wahrscheinlich auch mitbekommen, ich weiß nicht, ob Bayern München Fans hier sind, das ist keine Schande. Genau. Aber die haben echt lange für einen Nachfolger eines Trainers gesucht. Also da ist einer weggegangen und da musste der andere dessen Platz einnehmen. Hat lange gedauert, ich weiß nicht warum, aber sei dahingestellt. Aber das ist auch eine Form von Nachfolge, das gibt es auch. Das kennt auch die Heilige Schrift, die Bibel. Das sind sogenannte Diadochen, also Leute, die einem anderen auf ihrem Amt nachfolgen. Aber das meint der Jesus nicht, wenn er hier von Nachfolge spricht. Er benutzt oder hier benutzt das Neue Testament ein anderes Wort, Akoluteo, und das bedeutet etwas ganz anderes, etwas ganz einfaches Wort. Das heißt, jemandem hinterhergehen, der vorangeht. Das ist eine etwas andere Orientierung. Und es gibt über dieses Thema Nachfolge eine Menge Bücher, sehr gute Bücher, gar keine Frage. Ich habe vor einiger Zeit mal das von David Platt, glaube ich, heißt er, angefangen, keine Kompromisse. Und mir ist damals aufgefallen, der zitiert ganz viel am Anfang, zitiert ganz viel ein Buch von Dietrich Bonhoeffer, das auch heißt Nachfolge. Von David Platt kennen Sie wahrscheinlich einige von euch. Ich weiß nicht, ob ihr auch das Buch Nachfolge kennt von Dietrich Bonhoeffer. Der eine oder andere wird es kennen, vielleicht ist eher ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ich habe da mal so reingelesen, man kann das auch online ganz gut kostenfrei als PDF bekommen. Und ich finde das sehr bemerkenswert, dieses Buch. Und ich möchte ein bisschen für Werbung machen. Ist ja in einer nicht ganz einfachen Zeit entstanden. 1937 hat er das geschrieben. Kann man gut bekommen online. Lest das mal rein. Und ich habe einiges sehr beeindruckt, was er dazu schreibt. Und zwar das Erste, was er eigentlich voranstellt. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, der bei Nachfolge viele Missverständnisse ausräumt. Er sagt sinngemäß, es gibt viele Leute, die hören gerne das Evangelium und die hören gerne die frohe Botschaft und die hören gerne etwas von Vergebung, aber die hören ungern etwas über Nachfolge und die wollen das gerne auftrennen. Und das ist ein Phänomen, das hat jetzt nichts mit ganz konkreten Punkten, Schritten der Nachfolge zu tun, sondern mit dem, wie gehe ich generell an Nachfolge ran. Und Bonhoeffer hat das, Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen bewegt, die Situation ist ja nicht ganz leicht für euch, auch wenn man das ein bisschen nachfühlt. Bonhoeffer hat das überschrieben, hat gesagt, wer das lehrt, wer das glaubt, der betrügt sich selbst. Also wer glaubt, dass man das eine vom anderen trennen kann, dass man sagen kann, ja, das Evangelium, die frohe Botschaft, die nehme ich mit, aber Konsequenzen für mein Leben, gar für die Nachfolge, die muss das nicht haben, es kann alles beim Alten bleiben, der betrügt sich selbst. Und er nennt das billige Gnade und das ist etwas, was, glaube ich, unsere Christenheit, wenn ich das so richtig überblicke, ziemlich prägt. Und da sieht er eine große Gefahr. Er schreibt dazu, ein Zitat, jetzt etwas länger, billige Gnade heißt Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billig ist die Gnade, weil die Welt hier Bedeckung ihrer Sünden findet, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Weil Gnade doch alles alleine tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Billige Gnade ist Rechtfertigung der Sünde, aber nicht Rechtfertigung des bußfertigen Sünders, der von seiner Sünde lässt und umkehrt. Nicht Vergebung der Sünde, die von der Sünde trennt. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Und wenn ihr mal genauer hinhört, genauer hinschaut, ab und zu höre ich mal so Wort zum Sonntag oder auch Andachten, wenn man so wieder 5 morgens mal anschaltet, kommen da auch manchmal vor mit Dinge. Und da ist von Buße und Umkehr wenig die Rede. Da ist viel vom lieben Gott die Rede und viel davon von Evangelium und Vergebung, aber es ist wenig von Nachfolge die Rede. Und dann schreibt Bonhoeffer weiter. Teure Gnade hingegen ist der verborgene Schatz im Acker. Sie ist die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Also sie kostet etwas. Aber Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade aber vor allem deswegen, weil sie Gott alles gekostet hat. Und weil uns, so schreibt er, und das finde ich sehr pointiert, nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gott hat den Höchstpreis bezahlt, damit er uns gnädig sein kann. Und wie kann uns billig sein, was Gott teuer ist? Und das ist eine Grundkonzeption, wenn wir uns das vor Augen halten, bei allen, auch gemeintlich vielleicht unterschiedlichen Sichten, wie jetzt im ganz konkreten Leben Nachfolge auszusehen hat, womit sie verbunden ist, ist das der Kerngedanke. Gott hat alles gegeben dafür, dass wir ihm nachfolgen können. Gott war nichts zu teuer, um uns zu erkaufen. Und deswegen darf uns Nachfolge auch nicht billig sein, darf uns Gemeinschaft mit Gott nicht billig sein, darf uns Gemeinschaft unter Christen nicht billig sein. Gnade ohne Veränderung, das ist das, was sich viele wünschen, was ich mir auch manchmal wünsche, dass ich denke, ja, klar, Hauptsache errettet und weiterleben wie bisher. Und da ist der Punkt, wo echte Nachfolge sich von scheinbarer, von billiger Gnade, von billiger Nachfolge unterscheidet. Und darüber möchte ich prototypisch mit euch nachdenken. Der Vers ist ja hier, den ich eingangs hingestellt habe oder gelesen habe, einfach. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und das ist krass. Also überlegt mal, ich weiß jetzt nicht, in welcher beruflichen Situation oder in welchem beruflichen Umfeld ihr seid, aber da sitzt der Levi in seinem Alltag und Jesus, der Christus, kommt vorbei und sagt, du folge mir nach. Und er steht auf und folgt ihm nach. Und er verlässt alles, lässt alles stehen und liegen. Also ich glaube, krasser kann man einen abrupten Lebenswandel, eine Lebensveränderung nicht darstellen. Da gibt es irgendwie keine lange Diskussion. Es gibt keinen längeren Anlauf. Es gibt kein Hinterfragen vom Levi. Der sagt, da muss ich erstmal lange drüber nachdenken. Nein, der Levi, den trifft dieser Ruf und er reagiert. Unmittelbar, ohne zu zögern. Das ist Nachfolge. Das ist idealtypisch Nachfolge. Und ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation, wie du zu Jesus Christus stehst, aber wenn Jesus dich in die Nachfolge ruft, wie den Levi hier, dann gibt es nicht so viele Optionen. Da kann man sitzen bleiben oder man kann aufstehen und gehen. Ihm nachfolgen. Ganz nah. Und natürlich weiß ich, und das war bei mir auch so, dass als Jesus in mein Leben so getreten ist, das hat länger gedauert. Es gibt viele Menschen, die brauchen Anlauf, die brauchen eine längere Zeit, bis sie wirklich von Herzen zu mir Jesus Ja sagen können. Aber das biblische Muster, was wir hier sehen, das ist eigentlich anders. Und das ist total unkompliziert und das finde ich sehr, sehr spannend. Und wenn der Jesus dich in eine Entscheidungssituation stellt, dann ist die Frage, wie ist deine Reaktion? Sagst du ja zu Jesus oder nein? Denn sitzen bleiben ist faktisch ein Nein. Aber natürlich kann man sich auch die Frage stellen, naja, also das ist schon ziemlich steil. Und wir leben ja in einer Zeit, in der viele Menschen, viele Bewegungen sich um Nachfolger bemühen. Und das ist ja grundsätzlich auch ganz gut, wenn man da mal genauer hinschaut und fragt, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Und wer denn ist, da ist, der ruft. Aber hier ist ja die Situation, die Lebenssituation ganz einfach. Denn der ruft, das ist der Sohn Gottes, der hat die höchste Autorität. Der darf rufen. Der darf rufen und der darf Gehorsam verlangen. Und wir sehen auch hier, es gibt ja im Neuen Testament Menschen, wie die Pharisäer zum Beispiel, die sind dem Herrn Jesus auch begegnet. Sie haben seinen Anspruch gehört, sie haben ihn wahrgenommen, aber sie haben stets seine Autorität hinterfragt. Das kann ich tun. Aber bei den Pharisäern merken wir, dass nie eine Veränderung eingetreten ist. Bei dem Levi merken wir, wissen wir, dass sich sein Leben von Grund auf geändert hat. Der Jesus, der hat wirklich die Autorität, das darf man so sagen, Anspruch zu erheben auf jede Facette unseres Lebens. Er ist unser Schöpfer. Er ist, wenn ich den Kolosserbrief richtig verstehe, unser Erhalter. Wenn der Herr Jesus seine Hand wegziehen würde von dieser Erde, sie würde von jetzt auf gleich in sich zusammenfallen. Also Gott, der Jesus Christus, darf das verlangen. Es ist aber ein Ruf in die Gnade. Das ist ja kein Zwang. Es besteht die Entscheidung und die liegt bei uns. Und dieser Christus, der darf diesen Gehorsam fordern. Es gibt viele Beispiele, aber es gibt ein ganz bemerkenswertes Beispiel, finde ich, im Neuen Testament, wo ein Mensch die unumschränkte Autorität Christi anerkennt. Das ist dieser römische Hauptmann, der sagt, jetzt mal mit meinen Worten, hey, ich weiß doch, was Autorität ist. Ja? Wenn mein Chef, wenn mein Oberst mir sagt, mach das, dann mache ich das. Und wenn ich meinem Soldaten sage, mach das, dann macht er das. Da gibt es keine Diskussion. Und der Jesus lobt dieses Verständnis von Autorität und sagt, ja, diese Autorität, die unumschränkte Autorität hat der Jesus. Jetzt kann man natürlich fragen, lieber Levi, also hätten wir den Levi in dieser Situation gefragt, hör mal, was ist denn jetzt Nachfolge? Erklär uns mal Nachfolge. Wo führt dich das denn hin? Ich weiß nicht, ob er eine Antwort gehabt hätte. Sehr wahrscheinlich hätte er nur gesagt, ja, Nachfolgen heißt, dem Mann hinterhergehen. Und ganz nah bei dem bleiben, den nicht aus den Augen verlieren. Das ist Nachfolge. Ja, und wohin? Ja, weiß ich nicht. Hauptsache, Jesus ist da. Und ich finde, das eine bemerkenswerte Kennzeichen von Nachfolge. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr sehr unterschiedliche, auch vielleicht christliche Sozialisationen hinter euch. Und wenn jemand Nachfolger Jesu werden möchte, dann haben wir sehr wahrscheinlich eine ganze Menge Checkpunkte, die da irgendwie erfüllt sein müssen oder die geschehen müssen. Und wie so Verhaltenskodizes, die man dann so tun muss oder nicht mehr tun muss. Was darf ich nicht mehr? Und da gibt es so ganze Regelwerke, die haben, versteht mich nicht falsch, auch ihre Berechtigung. Aber wenn ich jetzt Nachfolge erstmal sehe, dann setzt sich der Levi nicht hin und sagt, ja, Jesus, jetzt erklär mir mal dein Konzept fürs Leben. Jesus sagt, folge mir nach und Levi sagt, ich folge dir nach. Das ist die Entscheidung. Hier haben wir kein komplexes Regelwerk. Und das finde ich das Schöne am Ruf in die Nachfolge. Der Jesus wird unser Leben gestalten, wenn wir ihm nachfolgen. Das ist unbenommen. Wenn wir ihm wirklich die Herrschaft über unser Leben angedeihen lassen, wenn wir sie ihm anvertrauen, wenn wir uns ihm unterstellen, wird sich in unserem Leben eine ganze Menge ändern. Aber der Jesus sagt hier einen Satz, folge mir nach, den kann mit Verlaub jedes Kind, jeder Depp verstehen. Also für mich am eindrücklichsten ist immer das Bild, wenn man einem kleinen Kind eine Hand hinhält, dann ergreift es die Hand und bleibt an einem, natürlich vor allem hoffentlich bei den Eltern. Und das ist so ein Bild, das fragt nicht groß, das kommt, läuft einfach hinterher, weil es weiß, da bin ich in Sicherheit, wenn das Urvertrauen stimmt. Und das ist ein Punkt, den finde ich hier bemerkenswert. Der Jesus sagt nicht, 10 Checkpoints, wie sieht es mit deinem Gehalt aus und so weiter und so fort. Nein, er sagt, folge mir nach. Und deswegen ist Nachfolge, wenn wir eine biblische Definition bringen wollen, wenn wir eine haben wollen, dann können wir sagen, Nachfolge ist die exklusive, die persönliche, die ganz individuelle Bindung des Einzelnen an Christus allein. Das ist Nachfolge. Und ist die Frage, bist du in diesem Sinne ein Nachfolger Jesu? Hast du ein eigenes, persönliches Verhältnis zu dem Herrn Jesus, ja oder nein? Wenn nein, bist du nicht sein Nachfolger. Wenn ja, schon. Und das hat Auswirkungen auf dein Leben. Ich kenne viele Menschen, menschlich gesprochen gute Menschen, die haben total gute christliche Ideale. Die leben christliche Werte. Die sind freundlich, viel freundlicher als ich es bin, viel ausgeglichener als ich es bin. Aber die leben ohne Jesus. Die haben keine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus. Und dann sind sie keine Nachfolger Jesu. Und manche sagen, ja, aber ich glaube an Gott. Und das ist gut. Aber ohne Christus bist du kein Nachfolger Jesu. Und das finde ich auch eminent wichtig. Der Jesus sagt hier nicht, folge Gott nach. Er sagt, folge mir nach. Denn ohne mich, das wissen wir aus der ganzen Heiligen Schrift, hast du keine Beziehung zu Gott. Und das ist total einfach, das ist total radikal. Für viele Menschen ist Religiosität, ist der Glaube an Gott zuallererst verbunden mit dem Einhalten von Regeln. Wir hatten mal so einen Busseinsatz, bin ich mit einem jungen Dennis, hieß der, darf man glaube ich sagen, junger Muslim-Türke, der sagte, Islam ist die strengste Religion der Welt. Also da musst du wirklich was leisten, klar. Heute ist, glaube ich, das Opferfest, hat gestern angefangen, Höhepunkt der Hadsch. Für den Muslim, den gläubigen Muslim, und da meinen es viele wirklich sehr, sehr ernst, ist das Einhalten von Regeln evident wichtig. 5-mal am Tag beten, fasten, Almosen geben, Hadsch haben wir schon angesprochen, das Glaubensbekenntnis, all diese Dinge. Und das ist irgendwie so ein Messstab. Mache ich das, bin ich richtig. Aber wir merken, der Jesus geht nicht hin und hat 20 Regeln, die er dem Levi an die Hand gibt, sondern er sagt, Levi, wenn du das Leben gewinnen willst, dann folge mir nach. Und viele Menschen haben den Eindruck, dass auch christlicher Glaube zuallererst das Einhalten von Regeln ist. Vielleicht springt ihr mir jetzt auch ins Gesicht. Natürlich gibt es Regeln, die wir Christen einhalten sollten, müssen. Ganz viele. Die apostolischen Briefe zeigen uns ganz viele Verhaltensmaßregeln und Dinge, bei denen wir gut beraten sind, uns daran zu halten, weil wir damit Gottes Willen in unserem Leben verwirklichen. Aber am Anfang steht die persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus. Und du kannst Regeln einhalten, so viel du willst. Aber wenn diese Beziehung nicht da ist, vergiss es. Und das finde ich relativ krass. Aber warum brauchen Menschen, warum befolgen wir gerne religiöse Riten und Gesetze? Das war ja in der Zeit der Pharisäer auch nicht anders. Und das fand ich sehr treffend. Bonhoeffer hat mal gesagt, die Pharisäer haben etwas betrieben, das war die Vergottung des Gesetzes und die Vergesetzlichung Gottes. Wenn ich die 5 Regeln, goldenen Regeln einhalte, dann habe ich Gott in der Tasche. Ja? Dann kann ich immer sofort abhaken, so bin ich richtig. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht in allererster Linie das, wozu uns Nachfolge auffordert, die Einhaltung von bestimmten Regeln. Die bergen auch eine große Gefahr. Für Kinder und Jugendliche zum Beispiel, die christlich sozialisiert werden, die verstehen, ich muss nur nach außen so und so sein, so und so leben. Dabei sollte ich mich besser nicht erwischen lassen. Dann bin ich ein Christ. Aber es fehlt die innere Beziehung zu dem Herrn Jesus. Das ist eine große Gefahr. Die Frage ist, bist du ein Nachfolger Christi in dem Sinne, dass du dein Leben ganz und zu 100% diesem Herrn verschrieben hast? Und nochmal, Nachfolge ist die Bindung an Christus. Und wenn Christus das letzte Wort in dieser Beziehung hat, dann wirst du bereit sein, das zu tun, was der Jesus von dir will. Das ist bei vielen Christen sehr, sehr ähnlich. Aber nicht bei allen immer ganz gleich. Was das für dich in deinem Alltag bedeutet, wohin der Herr Jesus dich führt, ist seine Sache. Der Herr wird es dir zeigen. Und oft, wenn man evangelisiert zum Beispiel, dann hat man ja auch den Eindruck, also ich glaube, Christenheit kommt ja zusehends in Verruf. Ja, weil wir angeblich ein System der Unterdrückung und der Intoleranz predigen und angeblich Menschen in unseren Machtbereich ziehen wollen oder aber einfach nur das Geld haben wollen oder wie auch immer. Und da finde ich es sehr befreiend, wenn man sagen kann, nein, wenn ich dir von Jesus erzähle, ist nicht meine Intention, dass ich Macht über dich gewinne, sondern dass du ein Nachfolger Jesu wirst, dass du eine individuelle, eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus hast. Wenn das glückt, wenn das gelingt, dann ist alles gelungen. Und dann ist es fast egal, in welche Gemeinde, fast egal, wenn es eine bibeltreue Gemeinde ist, aber in welche Gemeinde hintergeht, es muss nicht zwingend meine sein. Aber wo führt der Herr Jesus seinen Jünger hin? Das ist zunächst einmal seine Sache. Wobei, das möchte ich auch direkt sagen, Christ sein, Nachfolger Jesu sein, es tauchen immer mal wieder so Nachfolger Jesu auf, die sind am liebsten ganz für sich alleine. Das ist auch nicht gut und das ist meistens ein sehr schlechtes Zeichen, ja? Weil sie es vielleicht doch mit Autorität nicht so ganz genau nehmen. Und ich glaube, dass christliche Gemeinschaft überlebenswichtig ist. Das sehen wir auch in Krisensituationen, wie ihr sie jetzt habt. Wenn man da allein da steht, das hält man ja nicht durch. Und Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft ist ein Geschenk. Bonhoeffer hat das mal so formuliert, das finde ich sehr treffend. Jeder muss alleine Christ werden. Aber keiner bleibt allein, wenn er Christ geworden ist. Die christliche Gemeinschaft ist eine neue Familie, in die wir hineingeboren werden. Ja, damit wir nicht alleine bleiben. Was wir aber auch sehen können, und das ist total krass, und das darf man nicht verhehlen, was bei dem Levi da abgeht, das ist ein Existenzwechsel. Der bricht von jetzt auf gleich, ist er bereit, alte Brücken abzubrechen und in ein scheinbar völlig ungewisses Leben hineinzustarten. Und das ist ein Motiv, das finden wir bei ganz vielen dieser Berufungsgeschichten. Ich will das jetzt jedenfalls, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich Zeit, bis wie viel Uhr? Egal, oh, das solltet ihr nicht sagen sollen. Anfängerfehler, nein, aber ja, dann lese ich es doch vor. Matthäus 4, weil es auch, das ist auch eine Berufungsgeschichte. Als er, damit ist Christus gemeint, ab Vers 18. Am Galiläischen Meer wandelte, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz ins Meer, denn sie waren Fischer, logisch. Die machten ihren Job, die waren in ihrem Alltag. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischer machen. Und sie verließen alsbald die Netze und folgten ihm nach. Und als er von da weiterging, sah in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Da verließen sie alsbald das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Und das ist, glaube ich, wenn man das so modellmäßig, mustermäßig sieht, auch ein klares Faktum. Es gibt ein Vor- und ein Nachher. Es gibt einen erkennbaren Unterschied. Es gibt die Bereitschaft, sich aus einer relativen Sicherheit, heute sagt man gerne Komfortzone, aus dem eigenen Leben sich zu verabschieden und einen Schritt ins Ungewisse zu gehen. Und das ist hier schon krass. Das ist hier schon krass. Jetzt kann man natürlich fragen, okay, heißt das also, wenn ich Nachfolger Jesu werden will, muss ich zwingend meinen Job aufgeben? Nein, das glaube ich nicht. Was dein Weg ist, was der Jesus von dir will, wenn er dich beruft in seinen Weg, das kann ich dir nicht sagen. Das ist Chefsache. Ja? Das wird der Jesus dir sagen. Bitte ihn um Klarheit, wie dein persönlicher Weg weitergehen soll. Vielleicht fordert er dich dazu auf, deinen Job aufzugeben, eine ganz neue Lebensrichtung einzustarten. Vielleicht ist es aber auch deine Aufgabe, genau da zu bleiben, wo du bist. Aber als Jünger Jesu. Aber das kann ich dir nicht sagen. Ja? Das wäre total gesetzlich, wenn man sagt, das muss so und so sein. Aber was wir bei allen hier finden in dieser Berufungsgeschichte, ist die Bereitschaft zu sagen, ich bin bereit, mein altes Leben kompromisslos zurückzulassen und ein neues Leben zu beginnen, von jetzt auf gleich. Das ist herausfordernd. Und das bleibt auch herausfordernd. Ich glaube auch, wie gesagt, wir denken hier von einem Muster, dass das bei den allermeisten Menschen, mich einbezogen, nicht von jetzt auf gleich 100% ist. Das wird sich an bestimmten Dingen sehr klar vollzogen haben. Aber viele Dinge transportieren wir noch mit in das Leben der Nachfolge, die aber eigentlich nicht unbedingt einen Platz in der Nachfolge haben. Und das fällt schwer. Also ich weiß, vielleicht fällt es euch nicht so schwer, aber bei mir fällt das schon schwer. Bestimmte Lebensbereiche, da möchte ich gern der Bestimmer bleiben. Und die möchte ich diesem Christus nicht unbedingt ausliefern. Und ja, das ist auch hoch individuell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie das, was das bei euch ist. Also ich habe mal mit einem telefoniert, alten Bruder, ganz erfahrener Mann, von dem ich denke, dessen Leben ist so ganz 100% auf Linie. Und der hat mir gesagt, manchmal denke ich mir, wenn ich das auch noch dem Herrn Jesus unterstelle, dann bleibt ja von mir gar nichts mehr über. Das ist eine Herausforderung. Aber wir sehen hier an diesen Berufungsgeschichten, Nachfolge ist verbunden, bedeutet einen Existenzwechsel. Und wenn wir da mal offen drüber sprechen, das kann ja auch mal Angst machen. Zu sagen, okay, was kommt denn da auf mich zu? Wohin führt mich das denn? Wie sieht denn dann mein Leben aus? Wenn ich das, was mir früher Sicherheit gegeben hat, mein Job, meine Freunde, mein soziales Umfeld, vielleicht muss ich mich aus vielem lösen, weil das Alte mit dem Neuen nicht mehr kompatibel ist. Das kann, und das müssen wir, glaube ich, auch seelsorgerlich betrachten, das kann Angst machen. Also, die sind ja alle fünf, die wir jetzt beschrieben haben, sind ja aus einer Sicherheit heraus. Ja? Die waren im Familienbetrieb, Vater war der Chef, alles lief gut. Ja? Man hatte einen auskömmlichen Fischereibetrieb irgendwo am See Genezareth. Man hatte seine Kumpels, man hatte seinen Alltag. Alles war gut, alles war scheinbar sicher, berechenbar. Und das soll ich aufgeben? Was kommt denn da auf mich zu? Aber jetzt haben wir auch in den Liedern das ja schon häufiger gesungen, von wem reden wir eigentlich, wenn wir von dem Herrn Jesus reden? Wir reden von dem Sohn Gottes, der alles in seiner Hand hat. Und wenn wir über Nachfolge nachdenken, dann müssen wir objektiv sagen, Nachfolge führt uns eigentlich aus einem Zustand eher der Unsicherheit in eine Beziehung absoluter Geborgenheit. Wer zu dem Herrn Jesus gehört, der ist ja in der Hand Christi. Und Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, wenn ich diesen Existenzwechsel vollziehe, dann begebe ich mich eigentlich endlich erst in die Lebenssituation einer echten Sicherheit, geborgen in Christus, über dieses Leben hinaus. Und wenn wir mal ehrlich sind, es gibt ja eine Menge Dinge, die uns bewegen vielleicht im Alltag. Also Herr Putin ist nur eine Sache davon. Das Klima eine andere. Den Eindruck einer auseinanderbrechenden Gesellschaft. Viele Dinge. Ja, haben wir das in der Hand? Also ich nicht. Kann ich dafür garantieren, dass mir auf der Heimfahrt nach Meerbusch nicht einer hinten ins oder vorne ins Auto fährt? Nein. Es gibt so viele Dinge, die haben wir faktisch nicht in der Hand. Wenn wir uns einbilden, solange wir der Bestimmer unseres Lebens sind, dann haben wir Sicherheit. Dann haben wir Kalkulierbarkeit. Dann ist das falsch. Dann ist das ein Irrglaube. Man kann sagen, Nachfolge ist die einzige wirklich sichere Sache in der Welt. Die einzig wirklich sichere Sache. Also wenn du dich nach Sicherheit sehnst, im guten, wohlverstandenen Sinne, dann schau nicht in die Schweiz, was die dort bestimmen. Das ist auch sicherlich wichtig und das nehmen die auch sicherlich sehr ernst. Aber dann schau auf den Herrn Jesus. Wenn du dich in den Machtbereich des Herrn Jesus begibst, dann bist du unter seiner Fürsorge. Punkt. Wie gesagt, das ist ein paar Fortschritt durch Gedanken der Nachfolge. Ich möchte noch eine andere Stelle lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 56, da geht es auch um Nachfolge. Und sie gingen in einen anderen Markt, heißt es, also ich lese das jetzt vor, und sie gingen in einen anderen Markt. Es begab sich aber, da sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wo du hingehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, also jetzt spricht Christus, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache mit denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Also wir haben hier drei Dialoge, drei unterschiedliche Personen, Und in allen drei Fällen geht es um Nachfolge. Der erste, das ist irgendwie komisch. Bonhoeffer hat dazu geschrieben, der erste trägt Jesus die Nachfolge selbst an. Der ist gar nicht gerufen. Also von wem geht der Impuls aus? Und die Antwort Jesu verweist den Begeisterten darauf, dass er nicht weiß, was er tut. Er kann es gar nicht wissen. Das ist der Sinn der Antwort, in der dem Fragenden das Leben mit Jesus in seiner Wirklichkeit gezeigt wird. Das kann kein Mensch aus eigener Wahl wollen. Es kann sich keiner selber rufen und deswegen bleibt die Anfrage hier ohne Antwort. Die Kluft zwischen dem freien Angebot der Nachfolge und der wirklichen Nachfolge wird nicht gefüllt. Hier wird kein Nachfolger geboren. Hier ist vielleicht ein Mensch, also ich fange mal anders an. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass hier Leute in die Gemeinde gekommen sind, lange Zeit mitgelaufen sind und irgendwann komplett abgedriftet sind. Wir hatten einen ziemlich krassen Fall, der war so dezidiert nach außen ein Nachfolger Jesu. Der war so steil in seinen Ansichten, so krass, der hat so polarisiert auch in seinem Umfeld. Und er hat von jetzt auf gleich gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Hat uns seine ganze umfängliche christliche Bibliothek zur Verfügung gestellt, gesagt, will ich nie mehr lesen, nehmt das, sonst schmeiß ich's weg. Hat seine Frau verlassen, lebt mit einer anderen zusammen. Also ein völliger Turnaround. Und das macht mir Bauchschmerzen. Ich verstehe das nicht. Ich kann das auch nicht erklären. Ich kann euch das nicht erklären. Und ich weiß auch nicht, ob das, was ich jetzt sage, auf diesen Fall zutrifft. Denn es ist noch nicht aller Tage Abend. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir haben ja immer nur Momentaufnahmen im Kopf. Aber vielleicht ist es so, dass manch einer seiner Idee von Christus nachfolgt und nicht Christus. Und wenn dann bestimmte Situationen in seinem Leben eintreten, er auf diesem Weg auch nicht mehr weitergeht. Und vielleicht ist das hier einer, der selber gesagt hat, ja, ich will ein Nachfolger sein. Bei den anderen Berufungsgeschichten sagt Christus, sei du, folge mir nach. Aber wenn du noch nicht ein Nachfolger Jesu bist und dich dieser Ruf heute trifft, dann fällt deswegen die Entscheidung, ja, Herr Jesus, ich will, heute, jetzt. Bei dem zweiten ist es so, den ruft Christus, der sagt, folge mir nach. Und er sagt, ja, aber ich habe noch was ganz Wichtiges zu tun. Mein Vater ist verstorben, ich muss eine Beerdigung durchführen. Und das ist ja auch ein Beispiel, wo man sagt, ja, ist doch irgendwie komisch, das ist doch in Ordnung. Also ich habe leider Gottes schon viele Menschen unter die Erde bringen müssen. Und das ist ja eine moralische, eine ethische, eine gesetzliche Verpflichtung, der wir genügen müssen. Ist ja sogar auch eine geistliche Verpflichtung irgendwie. Aber der Jesus macht hier etwas deutlich, glaube ich, was man auch nicht ganz verallgemeinern darf. Aber er sagt, es darf keine persönliche oder moralische Verpflichtung wichtiger sein als das Bindeglied zwischen dir und mir, zwischen Christus und dem einzelnen Nachfolger. Sobald du sagst, ja, aber, nein, ich möchte und das muss auch noch, dann gerät das in die Gefahr eines Ungleichgewichtes. Und ich glaube, dass der Jesus das hier deutlich machen will. Es gibt dieses Drängende. Wenn der Jesus ruft, ist nichts so wichtig, dass es dazwischen treten darf. Nichts. Weil das Allerwichtigste ist. Der Jesus hat ja mal gesagt, also das ist ja auch ein krasser Vers in Lukas 14, Vers 26, so jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und da merken wir, also wir sollen nicht unsere Eltern hassen, bitte. Das darf man daraus nicht nehmen oder unsere Kinder mitnichten. Aber es macht etwas von der Gewichtung deutlich. Was steht an erster Stelle? Und der dritte schließlich, und da erkenne ich mich auch oft wieder, der sagt, ich will dir auch nachfolgen, aber erlaube mir zuvor. Und das finde ich eine Einschränkung, die bei mir in meinem Leben auch immer wieder, ja, ich möchte nachfolgen, aber nicht in dem Bereich. Aber erlaube mir. Aber das darf ich mir rausnehmen. Das möchte ich konservieren. Und da sagt der Jesus, wenn du zurückblickst, die Hand an den Flug legst und zurückblickst, bist du nicht geschickt zum Reich Gottes. Der Ruf in die Nachfolge duldet keine Bedingungen. Ja, aber, erlaube mir zuvor. Und ich glaube, das ist eine auch hochindividuelle Frage, was ist dein Erlaube mir zuvor? Was ist das, wo du sagst, das möchte ich behalten, damit Nachfolge für mich kalkulierbar und leistbar wird und bleibt? Jetzt muss ich aber doch mal eine Uhrzeit. Sag mir mal eine Uhrzeit. Bis wann? Also ich weiß, die Uhr kann ich lesen, das meinte ich damit nicht. Bitte? So langsam? Okay, gut. Dann lasse ich mal zwei Sachen weg. Vielleicht ganz kurz, weil die allermeisten von euch diese Geschichte kennen werden. Das ist dieser reiche Jüngling im Markus-Evangelium. Jesus kam und sagt, guter Meister, was muss ich tun? Und er sagt ihm, verkaufe alles, dann folge mir. Also das ist jetzt sehr verkürzt. Ne? Folge mir nach. Das ist ein längerer. Lohnt sich, diesen Diskurs mal zu lesen. Und im Markus-Evangelium, glaube ich, ist das, da steht, setzt der Jesus noch dazu und er gewann ihn lieb. Also dieses Gleichnis oder dieses Geschehen, das, glaube ich, muss man unter einem sehr wichtigen seelsorgerischen Aspekt lesen. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben schon die gute Frage, wie kriege ich ewiges Leben? Und da sagt der Jesus, indem du mir nachfolgst. Aber viele fragen nicht in der Erwartung, wirklich eine klare Antwort zu bekommen. Und der Jesus sagt diesem jungen Mann, du stehst jetzt vor dem, der einzig in der Lage ist, dir ewiges Leben zu vermitteln. Was bist du bereit, dafür aufzugeben? Und der Jüngling, dieser reiche Jüngling, der hat eine Sache, die ihn echt bindet. Das kann bei jedem was anderes sein. Bei ihm ist es der Reichtum, weil er den Eindruck gewinnt, eigentlich will ich mich nicht entscheiden. Eigentlich will ich so bleiben, wie ich bin. Du darfst so bleiben, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst, gab es mal eine Werbung, die ist übrigens mittlerweile verboten, weil sie irreführend ist, zu Recht. Aber das ist oft unsere Sicht. Und der Jesus, wenn er sagt, guck mal, das bindet dich, gib das auf und folge mir nach. Dann tut er das nicht, um uns etwas aufzuzwingen oder weil er uns etwas nicht gönnt, sondern weil er uns lieb hat. Das ist die Intention. Und weil er sagt, Junge, Mädchen, Mann, Frau, mach für dich klar an dem Punkt, der dich bindet, dass du wirklich bereit bist, um Jesu Willen das aufzugeben. Und du wirst an eine große Freiheit kommen, in die Freiheit der Jesus-Nachfolge. Und das muss nicht immer das Geld sein, das wird gerne herausgekehrt, aber ich glaube, dass das eine ganz individuelle Sache bei diesem jungen Mann war. Aber vielleicht noch zum Schluss zwei Aspekte. Das eine ist, Nachfolge, enge Christusbindung, ein Leben in dieser engen Abhängigkeit von dem Herrn Jesus hat ganz große Verheißungen und die unterschlägt der Jesus nicht. Also ich will euch nur mal drei nennen. Johannes 8, Vers 12. Da sagt der Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. In einer Zeit, wo die ganze Welt um Orientierung ringt, will der Jesus dir Licht geben für deinen Weg und Licht des Lebens über den Tod hinaus. Das ist die Lösung all unserer Probleme, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist die Lösung all unserer Fragen. Johannes 12, Vers 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Was ist das für eine Perspektive? Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, wird Gott das ernst nehmen? Wird Gott das honorieren. Und dann gibt es auch eine Stelle, Petrus ist ja oft so von entwaffnender Offenheit. Ja? Matthäus, Evangelium, Kapitel 19, Abvers 27, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also der hat diesen Schritt vollzogen. Was wird uns nun werden? Was haben wir denn davon? Und der Jesus sagt jetzt nicht, hör mal Junge, das wirst du schon sehen, sondern nein, er gibt ihm eine klare Perspektive. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Throne der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und ein jeder, ich glaube, das war sehr speziell für die Jünger, aber hier, und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfältig empfangen und ewiges Leben haben. Der Jesus ist nicht kniepig. Das ist das, was wir Menschen seit dem Sündenfall ihm immer vorwerfen. Das Grundmisstrauen Gottes, er meint es nicht gut mit uns. Und der Jesus macht uns hier klar, wer bereit ist, um meinetwillen alles aufzugeben, wer bereit ist, mir nachzufolgen, der wird unendlichen Lohn empfangen. Und dann noch Vielleicht zum Schluss auch noch einen seelsorgerlichen Blick, weil ich glaube, dass wir auf dem Weg der Nachfolge nicht immer kontinuierlich, linear oder gar exponentiell Richtung Himmel streben, sondern es Wellen gibt, vielleicht auch Abstürze, viele Dinge. Petrus ist berufen worden, folge mir nach als Fischer bei seinen Netzen. Und Petrus hat diesen Glaubensschritt gemacht, ist dem Herrn Jesus über rund 3 Jahre nachgefolgt. In ganz enger Gemeinschaft, hat alles gesehen, was der Jesus tut. Und dann stirbt der Jesus am Kreuz und er ist scheinbar weg. Und wo geht er wieder hin? Was macht er wieder am Ende des Johannesevangeliums? Er geht dahin, wo er gestartet ist. Er ist wieder bei den Fischen. Er hat seine Perspektive verloren. Und das kann passieren. Das kann sein. Das kann in unserem Weg immer wieder vorkommen. Das ist aber kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Denn das sehen wir ja hier auch am Schluss des Johannesevangeliums. Ihr könnt die Verse mal lesen. Dass der Jesus sagt, dass er ihn wieder beruft. Er sagt, Petrus, ich habe doch noch eine Aufgabe. Die ist wichtig. Folge mir nach. Sagt er wieder, zum zweiten Mal. Und wie gesagt, das ist eine seelsorgerliche Komponente der Nachfolge, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Dass wir Menschen, von denen wir wissen, dass sie es eigentlich ernst meinen, aber auf einen Weg laufen, von dem wir denken, das führt doch zu nichts, das ist doch nicht gut. Dass wir wissen, dass es da, dass wir, ja, wie soll man das am besten sagen, es mit einem Herrn der zweiten Chance zu tun haben, der jederzeit wieder in die Nachfolge ruft.